Dieser Podcast wird präsentiert von heimatschatz.de, dem Online-Marktplatz aus deiner Region.
Also Wein aus dem Jahr 1540, Hut ab.
Irre.
Ich würde ihn jetzt nicht spritzen. Wer hat das nicht schon erlebt? Freunde haben sich überraschend angesagt. Bisschen was zusammen kochen, einen netten Abend machen. Schön, aber wo kriege ich jetzt auf die Schnelle den richtigen Wein dazu her? Und welcher soll es eigentlich sein? Weiß oder doch besser rot? Was kostet ein guter Wein? Und woran erkenne ich ihn? Fragen über Fragen.
Wir erklären unter anderem, staubt trockener Wein? Warum riecht Wein nach Litschi?
Und was haben Pferdeschweiß und Geranien um Himmels Willen mit Wein zu tun? Antworten gibt's von Wein mal eins, dem VRM-Podcast zum Thema. Jede Woche eine neue Folge für Weineinsteiger und alle, die schon immer etwas mehr über Wein, Genuss und allem, was sonst noch so dazugehört, wissen wollten. Am Mikrofon sind René Hart und Tom Ehlke.
Wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hier ist Wein mal eins, hier ist René Hart. Ich sitze heute wieder mit meinem Partner Tom Ehlke hier am Mikro. Heute haben wir im dritten Teil ein sehr spannendes Thema. Fruchtige Schnelldreher und nachhaltige edelsüße Weine. Wie lagerfähig sind Weine? Viele haben wahrscheinlich die Erfahrung schon gemacht im Keller oder sonst wo. Da liegt dann manchmal so eine Karteileiche. Das kann gut gehen. Meistens ist es aber doch eher ein Reinfall. Denn den Wein, den hat man ja nicht absichtlich dahingelegt zum Reifen, sondern...
Man hat ihn einfach vergessen.
Ja, so. Kann gut gehen, muss nicht. In der heutigen Folge wollen wir darüber sprechen, wie es um die Lagerfähigkeit von Wein bestellt ist. Welche Weine eignen sich gut zum Einlagern und bei welchen macht es überhaupt keinen Sinn? Tom, hast du schon mal Erfahrungen gemacht und was ist dein Fazit?
Ja, also ich habe schon sehr viel Lehrgeld, sowohl mit Doppel-E als auch mit EH geschrieben, ja. Dann zahlt. Denn es ist einfach so, wenn man auch gerade anfangs, wenn man so ein bisschen mit dem Thema Wein beschäftigt und dann denkt man, okay, ich lege mir, das ist eine gute Flasche Wein, die lege ich mir jetzt mal hin. Und dann erlebt man oft die schlimmsten oder die enttäuschendsten Überraschungen, wenn man den Wein dann aufmacht. Also am krassesten war es mal, ich war mit einer Journalistenreise mal in Israel, hab mir da Wein von den Golanhöhen mitgebracht. Oh, ja, der hat mir in Israel übrigens super geschmeckt. Mhm. Allerdings war das ganz normaler Tafelwein. Also das war eine einfache Qualität. Okay. Und die habe ich mir dann zu Hause in den Keller gelegt und habe gedacht, ah, das ist die Erinnerung an die Israel-Reise. Ja, und gelegt und über Jahre hat dieser Wein da gelegen. Ich habe ihn dann irgendwann mal nach 20 Jahren aufgemacht. Das Ergebnis kannst du dir vorstellen. Also ich habe ihn einfach weggekippt.
Oh Gott, oh Gott.
Ja. Und so ähnlich ist mir es gegangen mit einem Wein, sizilianischen Rotwein. Den habe ich gekauft in einem Weinlokal in Oppenheim. Der hatte das Weinfest hier von unser beider Freund.
Ah, Kurt.
Ja.
Kurt Ahrens.
Kurt Ahrens, genau. Und der hatte eine Woche gehabt mit dem sizilianischen Weingut von Tasca d'Almerita. Mm. Und der Rosso, den fand ich ganz toll. Und den habe ich, das war wirklich ein prima Rotwein.
Bombe.
Hab den mit nach Hause genommen, habe ihn gelagert, habe dann ein paar Flaschen habe ich mitgenommen. Die erste habe ich so nach 3-4 Monaten aufgemacht. Alles prima. Geschmack war klasse. Ja, und dann kam eben die Situation, dass ich den auch unten im Regal habe einfach mal liegen lassen. Und irgendwann hat er es halt auch hinter sich gehabt, als ich ihn dann so nach 15 Jahren oder so aufgezogen habe. Und das war's dann. Der war dann, das hat er nicht mehr gehabt. Der Wein war nahezu oxidiert. Die Geschmacksstoffe waren einfach weg. Es hatte kein Aroma mehr gehabt. Was habe ich gemacht? Schweren Herzens den Wein weggekippt.
Ja, bitter. Ja. Wobei man da so ein bisschen aufpassen muss. Und das ist mein erster Profi-Tipp. Also ich habe schon erlebt, ich habe mir Weine hingelegt und habe gedacht, ach guck mal, der liegt ja auch noch, der ist gut. Mach den auf und denk, oh, der hatte Zenit überschritten. Jetzt hatte ich aber noch 4-5 Flaschen von dem, die dann liegen geblieben sind. Und ein halbes Jahr später, dreiviertel Jahr später, ein Jahr später, mache ich das Ding auf und denk, Bombe. Was ist da passiert? Also das ist tatsächlich
so. Es gibt so Wellenbewegungen bei der Lagerung. Ja.
Also aufpassen, schlecht heißt nicht gleich schlecht, sondern wenn es jetzt nicht oxidiert ist, so wie du gesagt hast, oder wenn das jetzt nicht schon einen Essigton oder sonst wie hat und der vielleicht gerade so ein bisschen müde wirkt oder sonst wie, dann sollte man durchaus bei guten Flaschen auch mal Geduld haben und sagen, so.
Ja. Ja, Wein ist halt eben wie viele andere Lebensmittel auch vom Verfall bedroht. Ja. Das hängt von äußeren Faktoren ab, als auch von den Inhaltsstoffen des Weins. Zu den äußeren Faktoren haben wir euch ja letztes Mal schon bei dem Thema, wie lagere ich Wein richtig, wo lagere ich den, was zu gesagt. Ja, wie ist es denn, René, mit diesen Faktoren und mit diesen Inhaltsstoffen?
Im Prinzip ist ganz einfach. Also seit Jahrtausenden versuchen Menschen, ihre Lebensmittel ja haltbar zu machen. Unter anderem Einsatz Alkohol, Zucker, Säure, kennen wir ja. Bis auf die Zugabe von Schwefel funktioniert das ähnlich. Beim Wein spielt der Extrakt, also die Summe aller Inhaltsstoffe, die gelöst im Wein sind, eine entscheidende Rolle. Zucker, Glycerin, Säure, Mineralstoffe, Stickstoffverbindungen und Gerbstoffe. Ja. Schwefel verhindert ganz grob gesagt die Oxidation und damit auch letztlich die Essigwerdung des Weins. Ja.
Schwefel ist so ein großes Thema,
ja.
Ja, und zwar auch ein durchaus umstrittenes Thema.
Das stimmt.
Grundsätzlich, Schwefel oder auch die Schwefelung des Weins ist eine Konservierungsmethode. Ja. Und die dient vor allem dazu, den Wein haltbar zu machen. Das geht auch bei Trockenobst und Meerrettich, wird also auch Schwefelung angewendet.
Kennt man das am ehesten, ja.
Das ist sicherlich so, ja. Konservierend wirkt dabei das Schwefeldioxid bzw. das in wässriger Lösung gebildete Sulfid.
Oh,
ja, zum Sulfid komme ich gleich nochmal. Ja, ja,
das war Wein.
Ja, es gibt ja nun Fachbücher und Fachliteratur, wo man sowas mal nachlesen kann, um es dann richtig gescheit wiederzugeben.
Das gehört auch dazu.
Natürlich, man muss nicht alles wissen, man sollte aber wissen, wo es steht.
Das stimmt.
Das heißt also, im Prinzip ist diese Schwefelung ein alter Hut. Also es ist schon seit der Antike bekannt.
Ja.
Es gibt Menschen allerdings, die das nicht so vertragen, die Schwefelung. Und darauf haben die Winzer reagiert und bieten Weine an, die eben nicht geschwefelt sind, in Anführungszeichen Naturweine.
Tatsächlich nicht vertragen oder nicht riechen, da muss man auch so ein bisschen aufpassen. DLG-Probe hatte ich ja vorhin schon mal gesagt, da gibt es immer 5 Prüfer am Tisch und die werden mit verschiedenen sensorischen Eigenschaften zusammengewürfelt. Also Leute, die auf bestimmte Fehltöne, sage ich jetzt mal, Schwefel ist ja jetzt nicht unbedingt ein Fehlton, wenn er so ein bisschen riecht, aber ich zum Beispiel, ich kann das überhaupt nicht. Also eine Überschwefelung, die ja manchmal stattfindet, das ist natürlich für jemanden, der da explizit drauf anspringt, kein schönes Geruchserlebnis. Und wir haben das vorher ausgelotet und ich bin jemand, der das überhaupt nicht riechen kann. Also bei mir, ich weiß gar nicht wie, aber olfaktorisch ist das so, dass man da versucht halt Gruppen zusammenzumischen, deren Rezeptoren auf bestimmte Töne ansprechen und ich bin der Schwefel-Nullinger.
Ja, also mir geht das ähnlich. Schwefel habe ich auch ein Problem. Was ich sehr, sehr gut dann schmecke und rieche, sind so Sachen wie Klebstoff oder was ja auch natürlich sehr plakativ ist. Ja. Und auch so Sachen wie Böchse, das ist halt auch, das riecht man einfach. Aber zu diesen Fehltönen und da kommt man in einer ganz anderen Folge, das müssen wir halt jetzt machen.
Nein, machen wir nochmal eine tolle eigene
Sache. Ja, natürlich. Aber was wir jetzt vielleicht nochmal ganz kurz erläutern sollten, ist das Thema Sulfite. Auf jeder Flasche Wein, auf jedem Etikett steht drauf, muss draufstehen, enthält Sulfite. Warum? Weil Sulfite gehört zu den Allergenen.
Ja.
Und es gibt natürlich Menschen, die darauf reagieren und deshalb muss das auf der Flasche draufstehen. Für alle anderen, also wenn ich jetzt nicht allergisch auf dieses Thema reagiere, also auf Sulfite, die sind nicht giftig, die kann man bedenkenlos trinken. Also dieser Warnhinweis richtet sich nur eben an Allergiker.
Ja, wobei da auch nochmal das Thema, das sollten wir uns auch nochmal aufschreiben. Histamin ist ja auch nochmal so ein Thema.
Mhm.
Also es gibt viele, die eine Histaminunverträglichkeit haben und das ist leider auch in den Weinen gegeben. Und es gibt mittlerweile Produzenten, die histaminarme Weine produzieren, sodass diese Menschen das auch genießen können. Also das sollten wir uns mal aufschreiben, dass wir das auch nochmal in der nächsten Sitzung beleuchten. Aber zurück zum Schwefel. Echte Alternative gibt es nicht. Manche Winzer versuchen das ein bisschen zu heilen, indem sie sagen, sie machen es mit Ascorbinsäure, also / Vitamin C. Das ist ja ebenfalls oxidationshemmend. Die sauerstoffübertragenden Enzyme werden leider dadurch aber nicht gehemmt. Die Schwefelmenge kann jedoch reduziert werden. Grundsätzlich kann man sagen, je weniger faul das Lesegut ist, also die Trauben, und umso schneller sie ver- und bearbeitet werden, desto weniger Schwefel wird tatsächlich benötigt.
Ja, und darauf legen ja die Winzer, vor allem die Top-Winzer, allerhöchsten Wert, dass sie topgesundes Lesegut in den Keller bekommen. Ich habe das mal im Weingut von der Eva Vollmer mit erlebt. Noch während der Lese werden 2 verschiedene Bütten gemacht, wo dann, da liegt ein Brett zwischen den beiden, da werden die Trauben drauf geleert Und da wird genau selektioniert und es kommt in die eine Pütte, kommen wirklich nur topgesunde Trauben. Die
guten ins Tröpfchen.
Genau so ist es. Und das ist also, da geben die Winzer sich wirklich ganz, ganz große Mühe. Und sie kriegen es auch gelohnt durch den Wein, durch das Produkt, das dann am Ende entsteht.
Also grundsätzlich kann man sagen, Tafel-, Land- oder Qualitätsweine sind eigentlich die sogenannten Schnelldreher. Also das heißt, die werden extra dafür gemacht, schnell getrunken zu werden. Die sollten am besten im Folgejahr oder maximal 2 Jahre nach der Ernte getrunken werden. Also es macht keinen Sinn, einen Liter Wein in den Keller zu legen und zu hoffen, dass sich daraus was entwickelt.
Ja, klar, das ist richtig. Was gibt jetzt, was die Qualitätsweine, also Qualitätsweine heißt in dem Fall Qualitätsweinprüfung der Kammern. Qualitätswein darf nur in Handel gebracht werden, wenn er eben diese AP-Nummer hat, diese Kontrollnummer hat, diese Prüfnummer hat.
Amtliche Prüfnummer.
Und jetzt gibt es aber auch eine Reihe von Winzern, die sagen, ach, erstens mal kostet das Geld, zweitens mal haben sie so ein gewisses Misstrauen in die Prüferschaft da und stehen dieser Prüfung ablehnend gegenüber, die sagen, nee, ich mach das jetzt nicht, ich verkaufe meinen Wein nicht als Qualitätswein, ich pfeife auf die AP-Nummer. Die können dann diesen Wein als Tafelwein vermarkten, ja. Und so kommt es dann eben, dass dann so ein Tafelwein in Anführungszeichen, der in Wirklichkeit vielleicht Auslesequalität hat oder was auch immer, dass der dann auch schon mal deutlich über 20 Euro die Flasche kostet.
Ja, das sind ja solche Rebellen oder tatsächlich Verfechter, also Rebellen im Positiven sind. Ich habe da auch schon sehr viel gute Weine getrunken. Das sind Menschen mit einer gewissen Individualität und klar, so wie die Weine machen, ist das für die amtliche Prüfnummer halt von Farbe oder Klarheit der Weine oder sowas oftmals nicht möglich, ja, weil wir sagen, die Qualitätsweinprüfung hat gewisse Kriterien.
Ja, aber diese Weine sind deshalb nicht schlecht.
Nein.
Ganz im Gegenteil.
Ja. Es gab auch vor kurzem in Arte eine schöne Serie, Panko Vino hieß die, glaube ich. Da ging es um Naturweinproduzenten in ganz Europa, immer so 5-7 Minuten. Und das fand ich auch sehr spannend, weil das sind wirklich tolle Individuen.
Ja, die gibt es ja vielleicht in der Mediathek von Arte noch.
Ja.
Bei den Weinen generell mit der Lagerfähigkeit, es kommt natürlich immer so ein bisschen auch auf die Rebsorte an, Säure, Zuckergehalt und du hast es eben schon gesagt, bei diesen Weinen, den Tafelweinen, ist nur eine kleine Nische, ne? Aber auch da spielt das eine Rolle, was die Lagerfähigkeit eben betrifft.
Ja, anders ist das ja da natürlich bei den Hochkarätern, also Spätauslese und bei Süßweinen. Ja. Das sind sehr hochwertige Weine und auch mit extrem gutem Lesegut hergestellt. Die zeichnen sich halt durch extrem hohe Extraktwerte, Alkohol, Säure, Zuckerwerte aus. Bei Rotweinen ist es zudem natürlich der Inhaltsstoff, diese Gerbstoffe. Das ist das, was so ein bisschen im Mund, dieses trockene, adstringierende, also, so
also bisschen, die pelzige Zunge.
Ja, so ein bisschen das Wässernde auch hervorholt. Und die höhere Konzentration von diesen Gerbstoffen, die kommt ja bei der Herstellung der Rotweine. Es ist ja so, dass die roten Trauben sozusagen auf der Beerenhaut liegen, weil die Farbe der Weine in der Beerenhaut steckt und durchaus auch mal mit Schalen und Kernen vergoren werden. Das ist das, was die Weine halt auch sehr langlebig macht. Mit der Zeit ist es so, dass die Gerbstoffe sich aus den Trauben dann abbauen. Da kommt auch der Holzfasseinsatz nochmal dazu. Das Holz macht den Wein weicher, runder und harmonischer. Ähnlich ist es ja auch bei den säurebetonten Weinen. Also beim Riesling, da kennen wir das jetzt auch. Säure macht zwar haltbar, baut sich aber über die Jahre ab. Die Weine werden harmonischer, komplexer. Bei Süßweinen, da gibt es ja in Deutschland Top-Vertreter.
Allerdings, ja.
Ja, wir kennen das ja, Beeren, Trockenbeer auslesen und Eisweine, so es möglich ist. Und diese Weine können durch die hohe Zucker- und Säurekonzentration durchaus mal ein Menschenleben überdauern oder
allerdings
noch älter werden, ja.
Allerdings, also vielleicht noch mal ganz kurz, wir werden dazu noch mal einen eigenen Podcast machen, eine eigene Folge machen, nämlich das Thema, wie sind so die Qualitätsabstufungen, ja? Du hast jetzt diese klassischen Qualitätsabstufungen, die sich ja nach dem Zuckergehalt des Leseguts eben und des Mostes eben richten, nämlich Spätauslese, Restsüße Weine. Das ist eine Sache, die jetzt so ein bisschen in der modernen Weinwelt gekippt wird. Die meisten Winzer versuchen dieses Qualitätspyramide des Verbandes der deutschen Qualitätsweingüter, kurz VDP genannt, eben einzuführen mit dem Basiswein, das ist der Gutswein. Darüber ist der Ortswein und dann kommt eben der Lagenwein. Aber dazu, wie gesagt, machen wir an der anderen Stelle noch mal ein bisschen mehr, weil es gibt verschiedene Qualitätssysteme bei diesem Wein. Und vielleicht noch ein Wort zu dem Thema Gerbstoffe und auf der Maische vergären. Da gibt es mittlerweile auch immer mehr Winzer, die das Thema auch in Schwein anpacken. Mhm. Das sind dann weiße Wein, weiße Rebsorten, die auf der Maische vergoren werden. Aber auch dazu an der anderen Stelle ein bisschen mehr. Hier ist sie wieder, wie in jeder Woche, unsere Weinentdeckung für euch.
Das ist ja der Wahnsinn!
Heute ist ein 2016er Zeller Klosterstück Spätburgunder aus dem Weingut Späthelm in Zell in unserem Glas. Wir waren ja schon bei Späthelms gewesen, Open Friday, dazu komme ich nachher noch. Fragt man Georg Späthelm nach dem Spätburgunder aus dem Klosterstück und dann braucht er eigentlich gar nicht lang zu überlegen. Er sagt, ein Spätburgunder, wie er sein soll. Und da sage ich jetzt auch noch was, René, man soll Winzern nicht widersprechen. Schon gar nicht, wenn sie sowas über ihren eigenen Wein sagen. Ja. Und nämlich, es stimmt auch. Ja, das muss man ganz klar mal sagen. Er hat es exakt auf den Punkt gebracht. Das Schönste dabei, dieser Lagen-Spätburgunder, der fängt jetzt erst an, richtig Spaß zu machen. Denn er hat das Potenzial, noch etliche Jahre weiterzureifen und dabei auch immer besser zu werden.
Ja, und da nochmal zum Klosterstück. Das liegt oberhalb von Zell auf einem Hochplateau auf ca. 300 Metern. Immer gut, weil da geht Wind, die Trauben werden also konstant belüftet. Boden ist massiv steinisch, also ist Kalksteinfels und Lehm. Bei Neuanlagen müssen die da teilweise schon mal mit Bagger und Presslufthammer anrücken, weil direkte Fels kommt, was natürlich dann gut ist.
Für den Wein ist das, soll das nicht schlecht sein. Ja.
Genau, also für den Spätburgunder eigentlich genau der richtige Fleck, denn wenn man das mal so sieht, der felsige Boden, der schafft es, dass die Weine nicht so opulent sind. Die haben es ganz arg schwer, natürlich dann an ihre Nährstoffe zu kommen. Das ist auch so ein bisschen der aktuelle Spätburgunder-Trend, die eher so eine schöne Frische mitbringen. Mhm. Sagt Späthelm auch, dass er uns gesagt hat, wir können dort vollreife Trauben mit stabiler Säure ernten. Und das ist so die richtige Voraussetzung für eindrucksvolle und nachhaltige Spätburgunder.
Ja, und was halt auch natürlich eine Voraussetzung ist, eine Ertragsreduzierung, also eine Ernte auf einen Hektar. Und in dem Fall ist es weniger als 4000 Liter. Das ist schon nicht.
Ja, das merkt man.
Das ist schon sehr, sehr.
Sehr wenig.
Sehr moderat. Und im Klosterstück, ja, wie gesagt, und die Trauben werden dann 2 Wochen auf der Maischegärung eben gelassen. Danach 24 Monate Reife auf der Feinhefe im Barrique. Und dieser Wein aus dem Jahrgang 2016 wurde 2019 auf die Flasche gefüllt und all das, Bemühen merkt man absolut. Ja. Wenn man jetzt mal das Glas in die Hand nimmt, René, und riech mal rein.
Zum Wohl.
Zum Wohl erstmal, ja, aber riech mal rein. Was sagst du, klares Cassis, oder?
Ja, sehr deutlich. Aber ganz ich finde auch so ein bisschen floral, also Veilchen habe ich am Anfang auch.
Ja. Ja, und auch so ein bisschen Zedernholz
noch. Definitiv.
Ja, definitiv. Ja. Okay, jetzt nehmen wir mal einen Schluck in den Mund. Im Mund, muss ich sagen, da zeigt sich dann die ganze Klasse dieses wunderbaren Produkts. Ja. So dezente Röstaromen vom Holzfass, klare Struktur, feine Mineralität. Fruchtnoten, würde ich sagen, so vollreife, dunkle Schattenmorelle, ja, aber auch so würzige Anklänge. Also wir hatten, als wir den Wein mal so vorprobiert haben, haben wir so auch an Lebkuchengewürze
gedacht.
So in die Richtung geht das, ja, so ein bisschen in die Richtung.
Ja, also ist ein toller Wein, finde ich zum Beispiel, dann auch für so ein Wildgericht, weil der bringt die Gewürze mit, die wir ja oft beim Wildgericht auch benutzen.
Absolut, absolut. Und da muss man sagen, es ist wirklich ein ausbalancierter Spätburgunder mit Nachhall, denn sein Geschmack, der bleibt im Mund, auch wenn er längst untergeschluckt ist. Und da muss ich dem Georg Späthelm einfach recht geben, so geht Spätburgunder.
Ja, und nochmal so ein bisschen was Geografisches. Also die Brüder Stefan und Georg Späthelm leben und arbeiten im Zellertal. Das ist ja in Rheinhessen auch so ein bisschen Geheimtipp.
Das ist die Nahtstelle.
Es ist sozusagen das südliche Rheinhessen und die nördliche Pfalz.
Genau,
so kann
genau
man so ein bisschen sagen. Und ist die älteste nördliche Weinbauregion der Pfalz. Seit der Übernahme 2006 haben sie sich so ein bisschen zurückbesonnen auf den Kern des Weinbaus, klassische Rebsorten mit Herkunft, und haben gesagt, wir wollen unser Zellertal in unseren Weinen schmeckbar machen. Das ist natürlich toll, wenn man das Terroir auch so ein bisschen da mitspiegelt. Dabei konzentrieren sie sich auf überwiegend Riesling, Burgundersorten. Im Keller geben sie den Produkten einfach Zeit, und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und du hast jetzt nochmal den ultimativen Tipp für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer.
Also, das Zellertal ist touristisch sehr, sehr aktiv.
Ja.
Man kann da toll wandern. Aber es gibt eine Veranstaltung, da haben sich mehrere Winzer aus mehreren Gemeinden zusammengeschlossen. Die nennt sich Open Friday. Mhm. Und Open Friday gibt es im Frühjahr und gibt es im Herbst. Das Tolle daran ist, zwischen den einzelnen Weinbauorten im Zellertal und den einzelnen Weingütern, die dann geöffnet haben, verkehren Busse. Das heißt also, das sind richtige normale Verkehrsbusse, so Gelenkbusse. Da passen jede Menge Leute rein und die verkehren dann zwischen den einzelnen Orten. Das heißt, man geht jetzt mal zu Späthelms nach Zell, steigt in einen Bus ein und fährt dann woanders hin, ins nächste Ort, zum nächsten Weingut. Und das sind so Ringverkehre. Also man kann da an einem Abend ganz viel erleben, ganz viele Weingüter. Und jedes Weingut hat so eine Auswahl von 5 Weinen, die man, ich glaube, für 8 €, also für relativ kleines Geld, das ist dann so ein Probeschluck, den man da bekommt. Und da kann man schon einen sehr, sehr guten Überblick über die einzelnen Kollektionen in den Weingütern haben.
Open Friday, nach Corona sicherlich wieder ein guter Tipp.
Und wir müssen jetzt noch was für die Statistiker noch ein bisschen was nachreichen, haben wir vorhin vergessen bei der Weinbeschreibung, denn die Analysewerte der Weine. Ja, also ganz kurz, der 2016er Spätburgunder aus dem Klosterstück von Späthelms hat 5,7 Gramm pro Liter Säure, hat 0,5 Gramm Restzucker, also knochentrocken, und Alkohol 13,5, der Preis 19,50 Euro. Ich möchte mich jetzt ganz gerne noch mal ein bisschen dazu äußern zum Reifeprozess innerhalb der Flasche. Da haben wir ja auch bei der letzten Folge zum Thema wie lagere ich Wein richtig schon ein bisschen was gesagt. Das sind im Prinzip chemische Prozesse, Reaktionen, Zerfall von Inhaltsstoffen und so weiter. Und ob ein Wein von einer längeren Lagerung profitiert, das hängt natürlich maßgeblich von der Ausgangsqualität des Weines ab. Das hast du vorhin schon mal gesagt mit dem Literwein und so weiter. Also einfache Qualitäten, die werden nicht alt, die sollen auch gar nicht alt werden. Dazu sind sie nicht produziert. Die Reifeprozesse, die für das begehrte Aromenspiel benötigt werden, werden von der Menge des Extraktes im Wein bestimmt. Die Extraktmenge ist natürlich maßgeblich auch vom Ertrag und der Reife der verarbeiteten Trauben abhängig. Also günstige Weine beispielsweise entstammen häufig aus ertragsoptimiertem Weinbau. Das heißt, und hochwertig und dadurch auch höherpreisige Weine entstehen jedoch aus einer strikten Reduzierung des Ertrags. Da kann die Rebe nämlich ihre ganze Kraft auf die 1 bis 2 Trauben, die sie am Stock hat, eben konzentrieren. Und entsprechend ist das Ergebnis, denn da fließen alle Nährstoffe und Mineralien eben in diese beiden Trauben rein. Die Winzer, die sehr hohe Qualitäten produzieren werden, die dünnen auch zwischendrin im Jahr immer mal wieder aus. Die gehen mal durch, machen die grüne Lese, so im Juli, August ist das meistens so.
Abdrehen nennt man das auch. Weißt du noch, wie wir bei Bossertz waren?
Die drehen ab. Aber das sind aber die abgedrehten.
Also die drehen nicht ab, sondern die drehen ihre Trauben.
Die drehen ihre Trauben und dadurch teilen die sich damit. Also die haben da so eine Sollbruchstelle, die Traube, und dann werden die aus. Die meisten Winzer schneiden sie aber einfach.
Nein, aber das war schon interessant, dass wir gesagt haben, diese Sollbruchstelle, und wir machen das alles händisch.
Ja.
Also schon
Nein, das ist ihre Arbeit. Aufwand. Das ist ihre Arbeit. Und Winzer, die sich halt eben über diese Qualitätsbestrebungen im Weinberg machen, das ist Handarbeit, das sind Stunden um Stunden auf den Hektar, und das muss natürlich auch bezahlt werden. So ein Wein, der kann nicht 3,50 Euro kosten.
Nein, ja,
das ist ganz klar. Ja. Hat aber auch zur Folge, dass Wein auch lagerfähiger und haltbarer gemacht wird, weil je höher diese Extrakte, diese Konzentration ist, wir haben es gerade gesagt, Zucker, Alkohol, Säure, das hat ja alles damit zu tun. Und wenn man sich da eben drum kümmert, und dann kann man eben die Weine über Jahre reifen und lagern lassen. Man kann jetzt natürlich auch günstige Weine sich mal hinlegen, bei Roten, wenn die ein entsprechendes Gerbstoffgerüst haben, bei Weißen, Säure, Riesling, denke ich jetzt mal dran, dann kann man die dann schon auch ein bisschen hinlegen. Allerdings baut sich das hast du schon gesagt, auch ab. Und die werden nicht sehr, sehr alt.
Nee, aber wobei man da auch nochmal einen kleinen Exkurs. Der Kapi ist ja wieder am Kommen. Also der
Kabinett,
ja. Der Kabinett ist wieder am Kommen. Und da gibt es ja Vertreter, die gucken, dass die mit zwar reifes Lesegut gewinnen, aber dass der nicht im Alkohol so hoch wird und dass das auch noch ein bisschen Restschwänzchen an Zucker hat. Auch die Dinge sind durchaus ja mal, also der Kabinett war früher ja jetzt auch keiner, den man über Jahrzehnte hätte aufheben wollen. Aber da sehe ich auch eine gewisse, aber das nur als Exkurs.
So. Ja, nein, diese Kabinettweine, da gibt es tatsächlich eine Renaissance. Es gibt eine ganze Reihe Winzer, die da eben auch dieses Thema Kabinett hochhalten, die Fahne. Beispielsweise der Kai Schätzel aus Nierstein ist da so ein Vertreter. Und diese Kabinettweine haben auch aus meiner Sicht durchaus ihre Berechtigung. Es sind so ein bisschen leichte Weine auch, die halt eben nicht so dieses ganz fette, den ganz fetten Alkohol haben, die ein sehr gutes Mundgefühl haben, eben durch diesen Restzucker. Durchaus eine Sache, die man im Auge haben sollte.
Machen Spaß.
Machen Spaß,
genau. So. Aber jetzt kommen wir nochmal zu den Faktoren. Auch äußere Faktoren treten da natürlich ins Spiel. Es geht natürlich, und da kommen wir nochmal zu der letzten Sendung, das macht alles nur Sinn, wenn man natürlich das beherzigt, was wir in der letzten Sendung gesagt haben, also nicht unbedingt in der Küche, keine Sonne. Wir alle kennen ja diese klassischen Kellerfotos. Wir kennen das Würzburger Bürgerspital, wir kennen das Kloster Eberbach. Also Weine können unter optimalen Bedingungen und unter Ausschluss von Temperaturschwankungen, Licht sehr gut reifen. Nochmal als Hinweis, es ist wie bei den Gewürzen. Nochmal die Big Five, dunkel und kühl, Flaschen mit Kork liegend aufbewahren, am besten auch mit einer leichten Neigung zum Boden. Es gibt ja immer mal Weine, die Depot oder sowas ausbilden. Ja. Schraub oder Glas oder andere Verschlüsse, haben wir gesagt, geht auch stehend. Möglichst konstante Temperaturen, 8 bis 12 Grad, dient der optimalen Ausbildung von Aromen, die durch die Reifung entstehen. Kein Licht, haben wir schon gesagt. Korkflaschen 50-70% Luftfeuchtigkeit, damit die nicht austrocknen. Nicht im Heizölkeller oder neben Farbresten. Keine Vibrationen. Auch beim Weinklimaschrank darauf achten. Keine Vibrationen. Ja.
Also nicht so oft in den Flaschen da rumkramen und dann mal rausholen, reinholen und dann sagen, ach komm, den packen wir jetzt mal nach unten. Ja,
ja, die sollen ihre Ruhe ja haben.
Genau.
So. Aber jetzt stellt sich die Frage, welchen Wein, Tom, würdest du denn aussuchen, wenn man jetzt sagt, ich habe ein Kind bekommen.
Also meine Frau in dem Fall.
Ja, ich meinte eigentlich die Zuhörerinnen und
Zuhörer. Ach so, ja, gut.
Also wir sind ja aus dem Thema schon längst raus.
Allerdings.
So, also was mache ich bei einer Hochzeit? Was mache ich, wenn jemand, was weiß ich, einen runden Geburtstag hat und ich will dem jetzt was schenken oder sonst wie? Ich weiß, was weiß ich, du wirst in 2 Jahren 50 und ich lege mir da schon was hin und sage, überlebt er das? Was und wie sollte ich einlagern?
Da gibt es eine Faustformel und da muss man, die ist so natürlich wie jede Faustformel auf dieser Welt, wirklich so Pi mal Daumen. Eine Richtschnur. Also, je höher Säure, Süße und auch der Alkohol, desto lagerfähiger ist dieser Wein. Allerdings, jetzt kommt's wieder, man muss es natürlich dann so ein bisschen auch relativieren, weil ein Wein mit 15,5 Volumenprozent Alkohol als Weißwein, beispielsweise in Grauburgunder, so, den will wirklich niemand trinken. Ja. Nein, es kommt einfach ein bisschen drauf an. Hochwertiger Wein heißt, der hat im Prinzip ein ordentliches Säuregerüst. Wenn man nicht weiß, wie viel Säure der Wein hat, wenn man den beim Winzer kauft, den kann man fragen. Mhm. Der kennt diese Daten. Mhm. Ja. Dann natürlich, was auch ganz wichtig ist, ist das Thema Rebsorte. Denn es gibt Rebsorten, die lassen sich länger lagern, andere weniger lang. Da wolltest du ja nachher noch ein paar Takte zu sagen. Mhm. Dann natürlich muss man halt einfach gucken, wenn ich die Kaufentscheidung treffe, ich muss auch so ein bisschen die Person, der ich das schenken will, in den Blick nehmen. Ja? Ist das so jemand, der so eine Naschkatze ist, ja, der auch was Süßes gerne mag? Und dann würde ich sagen, auf jeden Fall einen edelsüßen Wein ab Bärenauslese aufwärts. Wenn es um das Thema Kind, also Geburt geht, dann würde ich auf jeden Fall zu einem edelsüßen Wein raten.
Da ist die Chance halt relativ groß, dass der halt
genau.
Die 18 Jahre oder sonst.
Locker. Also wenn ich einen Eiswein habe, der hat aufgrund dieses unfassbaren Zuckerextraktes, Zuckergehaltes, der kann jenseits der 200 Gramm sein oder so, der hat quasi unbegrenzt ein Haltungsdatum. Ja, das heißt also, dieser junge Mensch, dem der diesen Wein zum Geburt quasi angedeihen lassen wird, der kann diesen Wein zu seinem Abi, zu seiner Rente trinken, wenn er das möchte. Ja.
Wenn es optimal läuft.
Wenn es optimal läuft, auf jeden Fall, ja. Also wie gesagt, das ist so mein Tipp. Und ansonsten muss man ein bisschen aufpassen. Also bei den Roten, gerbstoffreich ist gut. Ja, also das hält den Wein auch lagerfähig. Bei den Weißen ist es aus meiner Sicht vor allem die Säure. Also da würde ich ein bisschen drauf achten. Also ich möchte jetzt an der Stelle mal ein Beispiel aus Nierstein einwerfen. Wir beide kennen den Winzer Helmut Reichert. Und der Helmut Reichert hat am 3. Oktober 1990, also dem Tag der deutschen Wiedervereinigung, einen Riesling in der Lage Niersteiner Kranzberg gelesen. Dieser Riesling hatte eine unfassbar hohe Säuregehalt. Der war am Anfang kaum trinkbar. Ich glaube sogar jenseits der 10 Promille. Also hat er mir irgendwann mal erzählt, ich meine so 14 Promille Säure. Dieser Wein, den gibt es heute noch. Ein beliebtes Mitbringsel oder ein beliebtes Geschenk. Gerade jetzt wieder, als die deutsche Einheit Jubiläum feierte, wurde dieser Wein auch kredenzt bei einer öffentlichen Veranstaltung. Und dieser Wein ist heute noch absolut trinkbar. Mm. Das ist ein toller Riesling. Natürlich gereift, natürlich auch mit Alterungstönen drin, aber ein wunderbarer Wein. Und das heißt, dieser Wein ist 30 Jahre alt. Mehr muss ich dazu nicht sagen.
In der Tat. So, Rebsorten, das war so das Stichwort. Bei den Rotweinen sind es ja so die Klassiker, also Cabernet Sauvignon, Nebbiolo, Sangiovese, Syrah. Wobei ich dann aber sagen muss, auch die deutschen Rotweine, also so Spätburgunder, Frühburgunder, Portugieser, St. Laurent. So.
Ja.
Ich hatte jetzt gerade am Wochenende im Keller noch was gefunden und hatte eine kleine Wildschweinkeule gemacht und
ich glaube, ich weiß, welcher Wein jetzt kommt.
Aus Zotzenheim.
Ah, ja.
Ich hatte schon gedanklich schon wieder den Wein vor Augen. Ein 2009er Portugieser, Hammerwein. Also da muss man jetzt sagen, der war 11 Jahre alt, fantastisch, hätte bestimmt noch 10 Jahre gemacht. Also es geht auch mittlerweile mit deutschen Rotweinen, dass man sagen kann, die haben gewisses Potenzial. Ja.
Ja, absolut. Und dann kommen wir mal von den deutschen Rotweinen, die natürlich, wenn sie lagerfähig sein sollten, eben genau diese hochwertigen Aspekte in sich tragen sollten, kommen wir mal von zu der ganz großen Rotweinwelt zur internationalen Welt.
Ja, ich weiß schon, was
wenn man dann mal sieht, die großen Bordeaux-Châteaus, Chateau Petrus etc., das sind natürlich Weine, die brauchen Lager. Die sind, wenn die frisch gefüllt sind, überhaupt nicht trinkbar.
Nein.
Weil die haben, also die sind dermaßen gerbstoffreich und die würden jedem die Magenschleimhaut zerfetzen, ja, wenn man sie frisch trinken wollte. Das heißt, da ist schon ein Vorlauf von mehreren Jahren notwendig. Allerdings möchte ich zu den Bordeaux-Châteaus sagen, das sind natürlich auch Märchenpreise, die man dafür bezahlt. Sie sind manchmal auch nur in Subskription, also in Vorbestellung zu bekommen. Und
ist
dann,
heute eine Wertanlage.
Ja, natürlich. Das ist eine Wertanlage. Also ich kenne Leute, die haben diese, die sind im Besitz von großen Bordeaux-Château-Jahrgängen, aber ich habe die noch nie erzählen hören, dass sie die auch getrunken haben. Also ich glaube, die liegen wirklich da als Kapitalanlage. Sie werden wirklich wertvoller mit jedem Jahr.
In der Weinbank.
Ja. Ja, genau. Ja, also, aber das sind Märchenpreise, weil ich werde auch dann häufig von Leuten gefragt, ja, ich habe jetzt gehört bei einer Weinversteigerung, da hat diese Flasche 2000 Euro und mehr gebracht. Ist die das denn wert? Ist die so viel besser als den Rotwein, den ich jetzt hier für 15 Euro irgendwo gekauft habe?
Nein, Quatsch, da geht's ja auch um Emotionen.
Wie viel wert ein Wein ist, bestimmt wie auch bei anderen Konsumgütern der Markt. Wenn es also jemanden gibt, der für eine Flasche Wein 2200 Euro ausgibt, dann ist dieser Wein 2200 Euro wert. Das Feld können wir jetzt verlassen, weil da sind wir ziemlich auf einem Bereich, den die meisten von uns und auch die meisten Hörerinnen und Hörer sicherlich sich nicht erschließen werden. Ja. Gut, aber was vielleicht ganz interessant ist, wir hatten ja unlängst, du erinnerst dich, in Niederolm, ja, im Grass, also im Restaurant Grass, eine tolle Weinprobe gehabt, für eine Weinpräsentation, die dann leider aus Corona-Gründen verschoben werden musste. Aber da haben wir Weine getrunken aus dem Jahr 1919, aus dem Jahr 1936, 1937.
38er Niersteiner,
ja,
Lage oberhalb des Helgebaums. Mir fällt der alte Lagenname jetzt gar nicht,
ja, ein. Ja, fällt mir im Moment auch nicht ein.
Es war ein toller Riesling.
Auch der 1919er, der hat im Glas gestanden. Und das war witzigerweise noch ein Silvaner, der am Nikolaustag, es war Nikolauswein, ja, ja, der ist am 6. Dezember gelesen worden, 1919. Und da muss ich sagen, dieser Wein, der war absolut trinkbar. Natürlich hatte er die Primäraromatik nicht mehr, diese opulente Frucht oder so, die da beim Silvaner ohnehin eher mal gebremst ausfällt. Mhm. Aber es war natürlich ein gereifter Wein. Aber wir waren alle, die wir damit probiert haben am Tisch, wir waren alle begeistert von, ja, diesem. Ja,
das waren ganz andere Aromen dann. Wir hatten da auch so Karamelltöne und.
Ja.
Also waren fantastische Weine und wir waren beide überrascht, dass wir sagen, Mensch, da guckt man mal wieder oder dann sieht man mal hier, was für ein Potenzial in solchen Weinen halt drinsteckt, wenn sie optimal gelagert werden.
So, und absolut.
Dann sind wir schon wieder beim Stichwort weiße Rebsorten. Klassiker, Riesling,
kennen absolut wir ja.
Österreicher wissen es auch, grüne Veltliner, Chardonnay, ja,
auch geht,
immer so ein Thema.
Geht.
Ja, das sind so die klassischen, bei uns sowieso der Riesling, klassische Weißweinsorte, ja, um zu lagern.
Absolut. Beim Chardonnay, wenn ich da kurz noch reingrätschen darf, hatte ich ein tolles Erlebnis auch gehabt mit dem Chardonnay aus dem Barrique. Das ist ja jetzt so, das Thema Barrique ist ja so etwa 20 Jahre hier in der deutschen Weißweinwelt unterwegs, also noch gar nicht so alt. Mhm. Und da hatte ich auch einen gereiften Chardonnay aus dem Barrique gehabt. Das war ein tolles Erlebnis. Das heißt, also das kann man durchaus machen. Natürlich muss man Barrique, also Holztöne im Weißwein mögen. Dann funktioniert das.
Ja, so, edelsüße Weine. Das ist nochmal so das Thema. Du hast
vorhin hat schon man mal ja vorhin schon gesagt. Gerne. Aber man kann da, das, man muss dieses Thema auch einfach nochmal verdeutlichen, weil es wirklich eine interessante Nummer ist.
Jahrhunderte. Ja. Also die Dinge können tatsächlich, dazu muss man wissen und auch sagen, die ältesten und noch trinkbare Weine der Welt sind allesamt Weißweine. Mhm. Also man denkt ja immer, das sind die Roten. Nee, tatsächlich die Weißen. Und der älteste davon stammt aus Deutschland und steht im Würzburger Bürgerspital, gut gesichert in der Panzerglas. Ein 1540er Würzburger Stein, das muss man sich mal vorstellen, wurde bei einer Verkostung 61 von dem Herrn
Hugh Johnson.
Hugh Johnson, schon ja. mal beschrieben, der gesagt hat, der 1540er, pervers, Würzburger Stein war noch lebendig. Nichts hatte mir bis dahin so klar vor Augen geführt, dass Wein wahrhaftig ein lebendiger Organismus ist. Also das ist...
Allerdings, also Wein aus dem Jahr 1540, Hut ab.
Irre.
Ich würde ihn jetzt nicht spritzen. Okay, ja, René, das war jetzt aber schon mal wieder ein ganz schöner Ritt durchs Thema. Fassen wir mal zusammen, was hatten wir denn gehabt? Und da denke ich, wie kann man Wein lagerfähig machen oder welche Weine sind lagerfähig? Da möchte ich einfach nochmal die Faustformel ins Feld führen. Je mehr Süße, Säure und Alkohol ein Wein hat, desto länger ist er haltbar.
Stimmt.
Die hochwertigen Qualitäten sind länger haltbarer als die einfachen Schnelldreher, wie du es vorhin gesagt hast, diese Literweine, diese Weine in Literflaschen, die man eher für Schorle nimmt als den 1540er Würzburger Stein. Und natürlich darauf aufbauend eben, wenn es Spätlesen, Auslesen sind oder eben dann, wenn man die VDP-Qualifikation nimmt, wenn man dann eben sagt, Lagenweine, die sind, wenn es dann auch die Rebsorte, da kommt es auch drauf an, Riesling, beim Rotwein noch ein bisschen Gerbstoff, das ist auch ein Faktum. Wenn man das so ein bisschen beachtet, dann weiß man auch, welche Weine man sich etwas länger hinlegen kann.
Damit ist man auf der sicheren Seite. In der nächsten Sendung geht es tatsächlich dann um den Baustein, wie probiere ich den Wein richtig. Da freue ich mich drauf, das ist bestimmt ein spannendes Thema. An alle Zuhörer nochmal, wenn Sie Fragen haben, wenn irgendwas auftaucht, wo Sie sagen, Mensch, darüber würde ich auch gerne mal was hören, dann mailen Sie uns an unter
weinmal1@vrm.de.
Genau, und dann sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Tom, gute Zeit.
Ja, tschüss René, tschüss liebe Leute draußen. Wir hören uns nächste Woche wieder.
Bis bald.
Das war die heutige Ausgabe vom Weinpodcast Weinmal1 der VRM. Jede Woche auf ein Glas Wein, spannende Themen rund um den Weingenuss und das kleine Einmaleins des Kultgetränks. Mit den beiden Gastgebern Thomas Ehlke, VRM-Reporter, Buchautor und Weinjournalist und René Hart, Weinentdecker, Veranstalter von Kulturevents und Qualitätsweinprüfer der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz. Ihr wollt noch mehr spannende Geschichten, Reportagen und News aus eurer Region? Dann probiert doch einfach mal unser Plus-Angebot aus. Einfach reinklicken unter vrm-abo.de/podcast.
Ein Angebot der VRM.